SWR aktuell Kontext.
So langsam ist der Sommer endgültig vorbei. Und je nachdem, wo und wie wir wohnen, haben einige von uns bestimmt auch schon die Heizung angeschmissen. Dabei kann einem ja dann so der Gedanke kommen, wir hatten doch eine Energiekrise und ein Heizungsgesetz. Was ist eigentlich daraus geworden? Was wird in Zukunft gefördert? Was nicht? Wie entwickeln sich die Gaspreise und woher kommt dieses Gas langfristig? Auf diese Fragen wollen wir jetzt in SWR aktuell Kontext eingehen. Ich heiße Sebastian Felser. Fangen wir mal ganz konkret an. Tagsüber ist es aktuell häufig noch recht warm, aber abends, da ziehen die Temperaturwerte deutlich an. Die Nächte sind kalt, im einstelligen Bereich, teils schon unter 5 Grad. Also Heizung an oder noch warten? Wir haben Jutta Kaiser aus unserer Wirtschaftsredaktion gefragt, wer macht es denn jetzt schlauer, diejenigen, die jetzt schon die Heizung aufdrehen oder diejenigen, die abends dann lieber mit einem dicken Pulli auf der Couch sitzen?
Das kommt auf das Gebäude an, alt oder neu, freistehendes Haus oder Wohnung im Mehrfamilienhaus und natürlich auch auf die persönliche Wohlfühltemperatur. Experten empfehlen zu heizen, wenn es draußen 15 Grad sind oder kühler. Je besser die Bausubstanz und die Dämmung, desto weniger muss man heizen. Man sollte die Heizung in der kühleren Jahreszeit aber immer leicht aufgedreht lassen. Ist sie komplett aus, dann könnte es passieren, dass die Räume zu sehr auskühlen. Und das Hochheizen kostet im Vergleich dann deutlich mehr als die Heizung auf niedriger Stufe durchlaufen zu lassen. Moderne Thermostate regeln die Heizung ja auch ab, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Stufe 3 sind zum Beispiel ungefähr 20 Grad. Jedes zusätzliche Grad Raumtemperatur kostet etwa 6% mehr Heizenergie. Allerdings fällt das Heizen in der Übergangszeit laut der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz kostenmäßig nicht so stark ins Gewicht wie im Winter, denn der Unterschied zwischen der Außentemperatur und der Innentemperatur ist im Herbst einfach noch nicht so groß. Aber um wie viel Geld es genau geht, das lässt sich einfach nicht sagen. Heizen ist sehr individuell.
Welche Rolle spielt die Sonne dabei?
Je nachdem, wie stark sie in einen Raum scheint, muss der nicht zwingend zusätzlich geheizt werden. Man sollte dann alle Rollläden oben haben und die Vorhänge oder Plissés tagsüber offen, dann kann die Sonne das Zimmer am besten wärmen. Und dann geht es darum, diese Wärme so lange wie möglich in der Wohnung oder dem Haus zu halten. Also wenn es dunkel wird, Rollos und Vorhänge wieder zumachen und auch die Türen zu anderen, kühleren Räumen sollten natürlich geschlossen sein. Im Schlafzimmer muss man im Herbst nicht zwingend heizen, weil die Temperatur zum Schlafen ja auch generell etwas kühler sein sollte, so zwischen 16 und 18 Grad. Kälter sollten Räume nicht sein, vor allem nicht über längere Zeit, denn dann kann sich Feuchtigkeit an den Wänden, Fenstern oder Möbeln absetzen und es droht Schimmel in der Wohnung.
Wie wichtig ist denn das Lüften in dem Zusammenhang?
Sehr wichtig, nur man sollte es auch richtig machen. Das heißt, Fenster und Terrassentüren nicht stundenlang gekippt lassen, dann kühlt der Raum aus, sondern am besten mindestens morgens und abends die Fenster komplett aufmachen und für rund 10 Minuten Stoßlüften, um Feuchtigkeit rauszulassen. Und natürlich immer dann lüften, wenn sich wieder Feuchtigkeit angestaut hat, zum Beispiel nach dem Duschen oder Kochen. Wer unsicher ist, aber eine Wetterstation zu Hause hat, die zeigen oft auch die Luftfeuchtigkeit an. Der Wert sollte in Wohnräumen zwischen 40% und 60% liegen. Im Bad darf er noch ein bisschen höher sein.
Informationen waren das von Jutta Kaiser aus unserer Wirtschaftsredaktion. Dass wir auf eine Heizung angewiesen sind, das ist ja klar. Dass es schlaue und nicht so schlaue Wege gibt, Haus oder Wohnung warm zu bekommen, das ist auch klar. Es gab aber in den letzten Jahren sehr viel Streit um die Frage, wie wir die Wärme eigentlich am besten produzieren sollten. Sie ahnen es, genau. Es geht um das, was eigentlich so ganz unschuldig als Gebäudeenergiegesetz daherkommt. Das, was eine große Boulevardzeitung Habecks Heizungshammer getauft hat und von dem die einen meinen, dass es Leute in unsinnige Investitionen in Dämmung und Wärmepumpen zwingt und von dem die anderen meinen, dass es die Leute zu ihrem Glück zwingt, umzusteuern, bevor es zu spät ist, wenn nämlich fossile Energieträger durch CO2-Preis und Fortschritt zu einem Klotz am Bein oder eben am Wert einer Immobilie werden. Heizen ist ein Reizthema in der Politik, das eher vertagt als gelöst ist. Zum aktuellen Stand in der Frage, welche Heizmethode die Bundesregierung jetzt eigentlich priorisiert, ein Stichwort von unserer Berlin-Korrespondentin Lissy Kaufmann.
Es muss Schluss sein mit dem Zwang zur Wärmepumpe. Der Satz stammt von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU. Gesagt hat sie ihn zu Beginn ihrer Amtszeit in einem Interview. Einen Zwang zur Wärmepumpe gibt es zwar nicht, aber der Ton war damit gesetzt. Eine Abkehr von der Heizungspolitik von Amtsvorgänger Robert Habeck von den Grünen sollte her. Genau das hatte die Bundesregierung schon in den Koalitionsvertrag geschrieben. Da steht wortwörtlich: Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen. Das neue GEG machen wir technologieoffener, flexibler und einfacher. Noch gibt es sie aber nicht, die Reform des Heizungsgesetzes, offiziell Gebäudeenergiegesetz genannt oder kurz GEG. Aus dem Ministerium heißt es dazu, man habe das Ziel, so bald wie möglich einen Entwurf vorzulegen. Dazu laufen im Ministerium Gespräche. Man will einen Vorschlag erarbeiten, zusammen mit dem Bauministerium von Verena Huberts von der SPD. Bis es soweit ist, gilt weiter das Heizungsgesetz von Robert Habeck. Das heißt, wer eine funktionierende Heizung hat, egal ob Gas oder Öl, muss nichts tun. Wer in Neubaugebieten baut, braucht eine Heizung, die zu 65% auf erneuerbaren Energien basiert. Längere Übergangsfristen gibt es für alle anderen Fälle, gekoppelt an die kommunale Wärmeplanung. Außerdem gibt es Programme zur Sanierungs- und Heizungsförderung. Und zumindest die, so heißt es aus dem Wirtschafts- und Energieministerium, soll es auch nach der Reform weitergeben.
Fakt ist und bleibt aber, in den meisten Häusern ist noch immer eine Gasheizung installiert. Die haben wir meist angebracht, als noch ganz klar war, dass wir aus Russland so viel Gas bekommen können, wie wir halt haben wollen, und das über zwei Pipelines direkt bei uns im Netz landet. Seitdem Russland aber 2022 seinen Krieg gegen die Ukraine zu einer vollumfänglichen Invasion ausgeweitet hat, ist das nicht mehr so. Es ist der Bundesregierung gelungen, andere Gasquellen aufzutun, aber gerade anfangs hatte das einen hohen Preis. Die Energiekrise war da. Wie es um unsere Gasvorräte vor dem Winter jetzt steht, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit dem Gasmarktexperten und Autor des Fachdienstes Energate, Heiko Lohmann, gesprochen.
Die deutschen Gasspeicher sind zurzeit deutlich leerer als in den Vorjahren. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass einfach weniger Speicher von Versorgern und Händlern gebucht worden sind, weil die Preise in diesem Jahr nicht so waren, dass man mit Begeisterung Speicher gebucht hat.
Heißt das auch, dass wir in diesem Winter irgendwie Probleme kriegen werden mit dem Gas? Also droht wieder so eine sogenannte Gasmangellage, oder ist das nicht gut?
Das ist eher, sehr unwahrscheinlich, um es vorsichtig auszudrücken. Man sollte nie sich zu sicher sein. Die Speicher sind jetzt in Deutschland zu 76,6% gefüllt. Das sind ungefähr 10% weniger als im langfristigen Durchschnitt. Aber es gab auch in der Vergangenheit schon Jahre, wo die Speicher zu diesem Zeitpunkt im Jahr auf einem ähnlichen Niveau waren. Sie haben es ja in der Anmoderation gesagt, seit dem Ukraine-Krieg, seit dem Wegfall der russischen Mengen, wird das einfach intensiver beobachtet.
Wir beziehen ja mittlerweile den größten Teil des Erdgases aus Norwegen und den Niederlanden. Gleichzeitig will aber die US-Regierung die Europäische Union nötigen, viel mehr LNG-Gas zu kaufen. Brauchen wir denn diese Kapazitäten aus den USA?
Also erstens, das Gas, was aus den Niederlanden kommt, ist viel Gas aus den USA, weil das kein Gas aus den Niederlanden ist, sondern Gas, was in den Niederlanden als LNG angelandet wird. Und Europa als Ganzes braucht viel LNG, seitdem die russischen Mengen weggefallen sind, weil es gibt zu LNG keine Alternative. Und bei LNG ist im Moment, sind die Amerikaner zu ungefähr am Anteil von 50% beteiligt.
Diese Entwicklung, dass wir mehr LNG-Gas aus den USA beziehen, wie sehen Sie die? Machen wir uns dazu sehr von den USA abhängig?
Also die Frage ist einfach, unter anderem, gibt es überhaupt Alternativen dazu? Die USA sind einer der größten Lieferanten und sind vor allen Dingen das Land, was am meisten neue Exportkapazitäten und damit auch neues Gas auf den Markt bringt. Von daher ist es eigentlich fast eine Notwendigkeit. Zweitens darf man nicht vergessen, es sind US-amerikanische Unternehmen und immer noch nicht Herr Trump, die dieses Gas exportieren. Das ist eine Vielfalt von Unternehmen, anders als in Russland, wo es einen einzigen Gasexporteur gab. Also von daher muss man jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind auf jeden Fall abhängig von LNG und damit vom Weltmarkt, weil LNG verflüssigt ist, Erdgas global gehandelt wird.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass das Gas, das in den Niederlanden ankommt, hauptsächlich aus den USA stammt oder viel davon. Jetzt haben wir aber auch relativ hektisch 5 LNG-Terminals gebaut im Norden. Ist dieser Plan damit aufgegangen oder eigentlich nicht?
Ein klares Jein dazu. Erstens sind von diesen LNG-Terminals sind jetzt 4 in Betrieb. Insgesamt waren es 6, die geplant waren. Also 2 sind nicht oder noch nicht gebaut. Also das hat sich also ruckeliger erwiesen als gedacht. Zweitens, tatsächlich ist der Anteil verglichen mit dem Erdgas, das wir aus den Niederlanden auch über Belgien als Energy bekommen, relativ klein. Aber er steigt und trägt damit zur Versorgungssicherheit bei. Also von daher ist der Plan schon auch teilweise aufgegangen. Es hat sich nur als schwieriger, als langwieriger erwiesen, als die Bundesregierung das 2022 gedacht hat.
Das heißt, es war letzten Endes auch nicht abzusehen?
Dass das so lange dauert? Naja, das ist immer, man trifft in einer Krise, muss man Entscheidungen treffen und hofft, dass die Rahmenbedingungen gut sind. Am Ende des Tages haben die Leute recht behalten, die gesagt haben, selbst mit Beschleunigungsgesetzen und Ähnlichem ist das eine komplexe Geschichte, die verschiedene Hürden hat. Und das hat sich dann im Grunde auch als so erwiesen.
Die Einschätzung vom Gasmarktexperten und Autor des Fachdienstes Energate, Heiko Lohmann. Mit ihm hat SWR aktuell Moderator Jonathan Hadem gesprochen. Wichtig wäre aber natürlich auch zu wissen, was das für die Energiepreise im Winter mutmaßlich bedeuten wird. Die Organisation CO2 Online hat gerade ihren Heizspiegel für 2025 veröffentlicht. Falls Sie sich jetzt fragen, was das ist, CO2 Online, das ist eine gemeinnützige Beratungsgesellschaft, die Heizkosten und auch den CO2-Ausstoß senken will. Die werten für ihren Heizspiegel die Verbrauchsdaten des Vorjahres aus und bieten auf Basis ihrer Untersuchungen unter anderem einen Online-Heizcheck an, auf den verweist beispielsweise auch der Deutsche Mieterbund. Das Geld dafür kommt vor allem von Bund und Ländern und ein kleiner Teil auch aus Spenden. Jedenfalls hat CO2 Online festgestellt, Heizen wird aller Voraussicht nach teurer, nachdem die Werte 2024 noch gesunken waren. Darüber habe ich mit Thorsten Beik aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen. Wie stark war denn der Rückgang?
Ja, im vergangenen Jahr sind die Heizkosten laut dem aktuellen Heizspiegel deutlich gesunken, besonders bei Wärmepumpen. Das waren dann -19% und bei Holzpellets war es ähnlich. Bei Gasheizungen sind die Kosten auch gesunken, lagen so -16%. Lediglich Menschen mit Heizöl und Fernwärme haben nicht so profitiert. Dort sind die Preise im vergangenen Jahr quasi nicht gesunken. Die durchschnittlichen Heizkosten hat CO2 Online übrigens anhand einer 70 Quadratmeter Wohnung in einem Mehrfamilienhaus berechnet, um sie auch so miteinander vergleichbar zu machen.
Also im vergangenen Jahr sind die Kosten meist gesunken. Die gute Nachricht. Was wird denn nun für die kommende Heizsaison erwartet?
Ja, da sieht es gar nicht mehr so gut aus. Da kommt jetzt die komplette Kehrtwende. Jetzt müssen wir wieder tiefer in die Tasche greifen. Fast alle Energieträger werden teurer. Das bedeutet, für Gas zeigt der Trend deutlich nach oben, +15% und Holzpellets sogar noch ein bisschen mehr. Da wird also alles deutlich teurer, während die Kosten für Wärmepumpen im Vergleich nur gering steigen. Da heißt es +5% und Heizöl sogar noch etwas weniger. Bei Fernwärme ist im vergangenen Jahr ja der Preis gesunken. Dafür steigt er jetzt wieder leicht, aber es hält sich so ungefähr die Waage. Bei Fernwärme kann man auch sagen, dass es insgesamt zwar etwas beständiger ist als die Alternativen, dadurch aber jetzt auch nicht viel günstiger geworden ist. Als Hauptursachen insgesamt nennt die CO2-Online-Agentur die Kostensteigerungen insgesamt bei den Energiepreisen in diesem Jahr und dass wir einen kalten Winter hatten. Was die Analyse auch zeigt, ist, dass jetzt die ganzen Preisschwankungen zwar existieren, aber seit 2022 die Wärmepumpe in der Vergleichsrechnung günstiger ist als Erdgas und Heizöl.
Nun verspricht die Organisation auch, dass 90% der Haushalte ihre Heizkosten mehr oder weniger signifikant senken können. Wie soll das denn gehen?
Ja, die Untersuchung sagt, dass die ganz große Mehrheit der Haushalte die Kosten im Schnitt schon um etwa 400 Euro pro Jahr senken könnten. Also ein durchaus großes Einsparpotenzial. Das liege daran, dass viele Haushalte einfache Sparpotenziale gar nicht nutzen. Das sind so ganz einfache Tipps. Die richtige Einstellung der Raumtemperatur, also nicht unnötig warm machen im Haus. Umso wärmer geheizt wird, umso teurer wird ja auch jedes zusätzliche Grad. Das heißt, wenn ich von 23 auf 24 Grad heize, kostet dieses zusätzliche Grad Wärme mehr, als wenn ich von 19 auf 20 Grad heize. Außerdem soll man die Heizkurve richtig beachten, also wann man heizt, wenn es auch sinnvoll ist und auch immer wieder wichtig zu sagen, Stoßlüften bei heruntergedrehter Heizung und zum Beispiel auch den Warmwasserverbrauch reduzieren. Das kann schon helfen, um kurzfristig mal 10% Energie zu sparen.
Wenn wir jetzt also am Beginn der Heizsaison stehen, was ist denn, abgesehen von so Praxistipps, realistisch, was Verbraucherinnen und Verbraucher noch tun können? Denn heizen müssen sie ja irgendwie alle.
Ja, mittelfristig werden dann vor allem technische Maßnahmen empfohlen, um wirklich die Heizkosten zu senken. Zum Beispiel der Austausch der Wasserpumpe oder die Dämmung von Heizungsrohren. Das sind so kostengünstige Maßnahmen, die man machen kann. Am meisten eingespart wird dann, wenn man auch selber investiert. Das sind aber größere Investitionen, also beispielsweise der Austausch von Fenstern, eine Dämmung am Gebäude oder der Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme. Das macht man aber eben nicht mal eben bei. Da braucht man dann schon den Expertenrat und auch eine entsprechende Beratung.
Tja, und das können vor allen Dingen dann auch nur Wohnungseigentümer machen. Können denn Mieterinnen und Mieter überhaupt vielleicht auch eine günstigere Heizung für sich verlangen?
Nee, da ist dann wirklich ein großes Problem für die Mieter. Die können bei dem Thema wenig mitreden. Wer in einem älteren Mehrfamilienhaus mit einer alten Gas- oder Ölheizung wohnt, ja, der kann eben nicht einfach den Vermieter verpflichten, eine neue Heizung einzubauen, nur weil dann der Betrieb günstiger wäre. Solange die Heizung funktioniert, muss ich das als Mieter dann auch so akzeptieren. Eine Möglichkeit ist es, mit dem Vermieter zu sprechen. Das sagt zum Beispiel auch der Deutsche Mieterbund, dass man das mal einfach mal machen soll. Aber Vorsicht, nach so einem Umbau mit ja, günstigerer Heizung dann kann auch die Miete steigen. Grundsätzlich muss der Vermieter schon auf die Wirtschaftlichkeit achten und kann nicht irgendeine teure Lösung hinstellen. In der Praxis müssen beim Heizungstausch aber vor allem die gesetzlichen Vorschriften für nachhaltigere Geräte beachtet werden und eben nicht die Wünsche der Mieter.
Informationen und Einschätzungen zum Thema Heizkosten waren das von Thorsten Weig aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mit Blick auf die Kostenentwicklung erscheint eine Wärmepumpe doch vielleicht attraktiver als zunächst gedacht. Aber in einem Punkt haben diejenigen, die den Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen für sein sogenanntes Heizungsgesetz kritisiert haben, natürlich recht. Es gilt schon noch, den Einzelfall anzuschauen, ob eine Wärmepumpe energetisch und wirtschaftlich Sinn macht oder nicht. Das betont auch Wolfgang Becker, der Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Sanitärheizung Klima Baden-Württemberg. Er sagt, die Verunsicherung bei Kundinnen und Kunden sei groß.
Unsere Installatoren sind schon genervt, weil sie treffen auf sehr verunsicherte Kunden. Und die Kunden haben natürlich die Diskussion um das Heizungsgesetz mitbekommen, haben bestimmte Erwartungen, möglicherweise eine Abschaffung, wie es von der CDU angekündigt wurde und auch im Koalitionsvertrag angekündigt wurde. Und nun ist die Verunsicherung natürlich besonders groß und unsere Betriebe müssen versuchen, diese Verunsicherung abzubauen. Es kommt immer auf das Gebäude an. Man kann, glaube ich, eine Heizungsentscheidung nicht einfach pauschal treffen, sondern man sollte sich das Gebäude anschauen. Dazu gibt es Fachexperten wie Gebäudeenergieberater, SHK-Handwerksbetriebe. Das ist die erste Sache. Sonst muss man sich natürlich überlegen, was sind die Zukunftstechnologien? Ich glaube, wir sollten uns etwas freier machen von der Frage, ob das Heizungsgesetz jetzt in die eine Richtung ein bisschen gedreht wird oder in die andere Richtung, sondern wir sollten uns mal langfristige Entwicklungen anschauen. Und ich glaube, da sind viele Kunden mit einer Wärmepumpe oder mit einer Pelletsheizung doch besser beraten, wie vielleicht mit einer Ölheizung.
Es kommt immer auf den Einzelfall an, sagt Wolfgang Becker, der Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Sanitär, Heizung, Klima Baden-Württemberg. Dafür braucht es natürlich eine echte Energieberatung. Aber um mal so ein bisschen ein Gefühl für die relevanten Faktoren beim Abwägen, was das Heizungssystem und speziell die Wärmepumpe angeht, zu bekommen, dafür hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit dem Chefredakteur des Geldratgebers Finanztipp Saidi Solilatu gesprochen.
Von Finanztipp, da heißt es, eine neue Gasheizung sei eine teure Kostenfalle. Warum?
Ich glaube, dass beim Thema Gasheizung ganz oft das Thema CO2-Preis nicht berücksichtigt wird. Man schaut nur auf den relativ günstigen Anschaffungspreis einer Gasheizung und vergisst dabei, dass über die nächsten Jahre durch das verbrauchte Gas ziemlich viel CO2-Kosten anfallen. Wir haben das bei Finanztipp mal durchsimuliert. Für ein 150 Quadratmeter großes Einfamilienhaus in so einem mittelgut sanierten Zustand. Und dann kommen in heutigen Preisen, die über die nächsten Jahre, da über die nächsten 20 Jahre, da 20.000 Euro an CO2-Kosten drauf, sodass letztendlich, wenn jetzt sagen wir mal die Gasheizung 8.000 Euro kostet, insgesamt ein Preisschild von 28.000 Euro draufsteht. Und das macht dann schon nochmal gleich eine andere Kostengröße oder Kostengrößenordnung gegenüber zum Beispiel der Wärmepumpe.
Tja, dieser unsichtbare Kostentreiber bei der Gasheizung, das sind also die steigenden CO2-Kosten, Sie sagen es, denn ab 1. Januar 2027, da beginnt der Emissionshandel ETS2 und da kommen dann eben auch die Wohnungen mit dazu, die im Moment noch nicht bei diesem europäischen Emissionshandel mit dabei sind. Lassen Sie uns noch auf einen anderen, möglicherweise Preistreiber bei Gas schauen. Finanztipp veröffentlicht ja immer den sogenannten Gaspreisbarometer. Gibt es da klare Trends, wohin sich der Gaspreis bewegt?
Kurzfristig tatsächlich gibt es da keinen Trend. Im Moment sieht es so aus, wir haben das mal gemessen für 100 Postleitzahlenbereiche, dass jetzt so im Jahresverlauf der Gaspreis im Mittel so irgendwo zwischen von 11 auf 10 oder unter 10 Cent pro Kilowattstunde gesunken ist. Man kann davon ausgehen, dass das wahrscheinlich jetzt schon über den Winter etwas teurer wird. Aber grundsätzlich kann man sagen, es lohnt sich durchaus auch jetzt einen längeren Vertrag abzuschließen, zum Beispiel mit 24 Monaten Preisgarantie, weil es da praktisch keinen Ausschlag gibt. Es geht da eher um die langfristige Entwicklung, auch zum Beispiel beim Thema Netzentgelte, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
Tja, Sie sprechen es an, die Netzentgelte, die werden wahrscheinlich auch weiter steigen, das, was man da an die Versorger bezahlen muss. Um wie viel teurer wird dadurch das Heizen?
Ja, bei den Netzentgelten ist es ja so, dass man davon ausgehen muss, dass immer mehr Menschen aus dem Thema Gasheizung aussteigen werden oder auch werden müssen, je nachdem wie die entsprechende jeweilige politische Planung auch aussieht. Und dann ist es natürlich so ein bisschen, die Letzten beißen die Hunde. Das heißt, die letzten Gasverbraucher müssen dann praktisch die Gasnetze voll noch bezahlen. Und da kann schon zu extremen Szenarien kommen. Die Agora Energiewende hat mal eine Studie dazu gemacht, da ist Extremszenarien, wo das Netzentgelt sich um 16-facht, aber selbst wenn man das abschwächt durch verschiedene politische Maßnahmen, wäre es immer noch eine Verachtfachung. Und ich mache das mal ein Beispiel, bei einem durchschnittlichen Gasverbrauch heute von 140 Euro im Monat, läge das dann in ein paar Jahren bei 350 Euro im Monat. Das ist natürlich alles mit sehr vielen politischen Unwägbarkeiten verbunden und das wird sich auch hinziehen bis zum Jahr 2045, aber muss definitiv diese steigenden Netzentgelte in die eigene Kalkulation und auf welche Energieform ich in Zukunft setze, mit einberechnen.
Saidi, jetzt nehmen wir zum Vergleich eine Wärmepumpe, die bisher im Schnitt 30.000 Euro kostet, aber auch gefördert wird. Noch, das könnte sich ja ändern, wenn die Bundesregierung das Heizungsgesetz ändert. Lohnt sich die Wärmepumpe langfristig trotzdem?
Ja, die Wärmepumpe jetzt zum jetzigen Zeitpunkt hat dann durchaus eine sehr attraktive Förderung. Ich bekomme in aller Regel mindestens 30% Förderung, kann bis zu 70% Förderung bekommen, was eben diese durchschnittlichen Kosten von 30.000 Euro, die übrigens sehr variabel sind, je nachdem, wie gut mein Gebäude schon auf den Einbau vorbereitet ist, kann das erheblich senken. Und auch das haben wir mal durchsimuliert an verschiedenen Gebäudetypen und es hat sich immer herausgestellt, inklusive dieser Förderung liegt die Wärmepumpe in den meisten Fällen auf 20 Jahre gerechnet deutlich günstiger als die Gasheizung, auch, und das will ich betonen, auch bei älteren Gebäuden. Es ist eigentlich nur dann immer der Fall, wenn es nicht passt, wenn die Wärmepumpe nicht ordentlich zum Gebäude dazu geplant ist und einfach eine schlechte Effizienz hat, dann wäre mal auch die Gasheizung günstiger, aber tatsächlich auch nicht sehr viel günstiger. Und in vielen Fällen, auch bei Gebäuden, die jetzt nicht optimal gedämmt sind, liegt man langfristig, auch wenn man von einem nur moderat steigenden Strompreis ausgeht, mit einer Wärmepumpe deutlich günstiger. Und ja, solange es die Förderung noch gibt, weiß man natürlich nicht, wie es politisch gibt, da aussieht, sollte man die jetzt heute noch in Anspruch nehmen.
Die Ratschläge von Saidi Solilatu, Chefredakteur des Geldratgebers Finanztipp, im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Andreas Bönisch. Und das war SWR Aktuell Kontext. Ich heiße Sebastian Felser und bedanke mich fürs Zuhören.